Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute möchte ich über das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter sprechen. Das ist einer der Texte, der mich persönlich sehr beschäftigt. Ich bin Bankkaufmann und wer beruflich mit fremdem Geld umgeht, der sollte sich meines Erachtens schon die Frage stellen, welche Aussage dieser Text hat. Schließlich ist es ja nicht irgendein Text, sondern ein Gleichnis Jesu. Ich lese zunächst den ganzen Text. Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr segne uns dieses Wort. Ich stand vor einem Rätsel. Kann es wirklich sein, dass hier der betrügerische Umgang mit fremdem Vermögen gelobt wird, mit dem man sich persönlich Freunde einkauft? Diese Frage hat mich sehr beschäftigt und ich lade Sie ein, mir auf diesem Weg zur Beantwortung dieser Frage zu folgen. Ich möchte am Text bleiben. Wir alle haben aus vielen Textwiederholungen immer schon fertige Bilder von den handelnden Personen und Situationen und diese tauchen sofort auf, wenn wir den Text lesen. Also beispielsweise hier der clevere Betrüger, der so dreist vorgeht, dass ihn der Geschädigte sogar noch lobt. Ich möchte versuchen, diese Bilderschablonen bewusst auszublenden, um mich dem anzunähern, was Jesus seinen Zuhörern vermitteln wollte. Dabei ist mir eines klar geworden und ich denke, dass man das an diesem Text auch deutlich machen kann. Jesus ist ein Meister der Sprache. Und ein Meister der Sprache ist auch ein Meister des Weglassens. Was jedem sowieso klar war, hat er nicht gesagt. Das würde seine Aussage nur verwässern. Und dieses Weglassen bezieht sich auf Randbedingungen, wie den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder historischen Kontext, der damals galt und der allen Zuhörern bewusst war. Deswegen finde ich es wichtig, diesen Kontext möglichst zu kennen. Wir alle sind keine Historiker und ich weiß, dass dieser Anspruch ziemlich hoch ist. Ich möchte versuchen herauszubekommen, ob diese Bilder auf einen damaligen Zeitzeugen genauso wie auf uns wirken oder ob bei uns durch den fehlenden historischen Bezug Unklarheiten und Missverständnisse auftreten. Nun zum Gleichnis. Ich gehe den Text erstmal durch. Vers 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Zwei Personen werden vorgestellt in klarem Abhängigkeitsverhältnis. Wir haben keine Ortsangabe, brauchen diese aber auch nicht. Jeder hat sofort als Ort ein großes, repräsentatives Haus vor Augen. Es geht ja schließlich um einen reichen Mann. Und wir lesen, dass der Verwalter von einem Dritten beschuldigt wird. Das kann völlig grundlos gewesen sein oder auch nicht. Dazu sagt Jesus nichts, vielleicht ist es daher auch unwichtig. Vers 2. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Was passiert hier? Der reiche Mann kündigt den Verwalter aufgrund dieser Anschuldigungen. Der Vorwurf scheint ihm als Kündigungsgrund auszureichen. Aber er feuert ihn nicht fristlos. Der Hausherr räumt ihm Zeit ein, Rechenschaft abzulegen. Aber er sagt auch schon klar, dass von dieser Rechenschaft nichts mehr abhängt. Denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Diese Entscheidung ist also gefallen. Das ist wichtig, denn sonst würde die Geschichte wohl anders weitergehen. Der Verwalter würde hoffen, bei guter Rechenschaft weiter im Amt zu bleiben und sich anders verhalten. Vers 3. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Hier zuerst wieder ein sprachlicher Hinweis. Wir finden hier ein Selbstgespräch. Ich achte immer besonders darauf, wenn ein Selbstgespräch stattfindet. In einem Selbstgespräch ist man immer ehrlich. Da sagt man, was man wirklich fühlt und denkt. Keine Verstellung, kein Taktieren, ein Selbstgespräch ist eine wahrhaftige Aussage. Hier finden wir also den ratlosen Verwalter, der nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber was er nicht machen kann, das weiß er schon. Graben kann er nicht. Ich nehme das jetzt mal für körperliche Arbeit, das kann er nicht. Wieder kein Hinweis darauf, warum nicht. Vielleicht hatte er einen verkürzten Fuß, wir wissen es alles nicht. Also nehmen wir das, was da steht, graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Das kann jeder mit Selbstwertgefühl nachvollziehen. Aber er hat schon eine Idee. Vers 4. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Hier sehen wir, er hat eine Idee und die Intention, also den Zweck für diese Handhabung, kommt völlig ehrlich rüber. Wir sind ja nach wie vor im Selbstgespräch. Er bezweckt eine freundliche Geste gegenüber den Schuldnern. Und wenn er dann nicht mehr im Amt ist, möchte er sich später Gefälligkeiten abholen. Vers 5. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Verwalter bleibt ja vorerst im Amt und hat nach wie vor die Möglichkeit, die Geschäftspartner zu sich zu rufen. Vers 6. Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe flugs 50. Hier wird es natürlich bedenklich. Er verzichtet mit 50 Eimern Öl auf Vermögen, das seinem Geschäftsherrn gehört, das ihm als Verwalter nur anvertraut wurde. Gut, dass der Schuldner darauf eingeht, das können wir uns vorstellen. Vers 7. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Hier geschieht das Gleiche mit Weizen. Aber nein, es ist doch nicht so ganz das Gleiche. Hier wird die Schuld um 20% verringert, nicht wie beim Öl um 50%. Seltsam. Warum dieser Unterschied? Die Dankbarkeit des Schuldners wäre ihm doch bei jeder Verringerung sicher gewesen. Warum verringert er denn nicht wie beim Weizen, nicht wie beim Öl auch um 50%? Willkür? Tja. Und jetzt wird es ganz merkwürdig. Vers 8. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das ist jetzt schon wirklich komisch. Der Geschäftsinhaber, der nun sieht, dass der Verwalter sein Vermögen veruntreut, lobt den Verwalter. Das verstehen wir ja gar nicht mehr. Wie kann denn das sein? Diese Situation brauche ich mir auf einen heutigen Vermögensverwalter in der Bank brauche ich mir nicht lange zu überlegen, was dem passiert, wenn er das ähnlich macht. Also das Verhalten des Geschäftsherrn ist wirklich rätselhaft. Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und jetzt endet Jesus das Gleichnis noch mit einem Appell. Dabei bezeichnet er scheinbar Geld ganz allgemein als ungerechten Mammon. Mammon übersetzt mit Geld, Vermögen, Besitz, ist eigentlich zunächst mal wertfrei. Aber Jesus nutzt hier ein Adjektiv, um mit Mammon den ungerecht erworbenen Besitz zu kennzeichnen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in Jesu Gleichnissen ganz wenig Adjektive vorkommen? Achten Sie mal drauf. Jedenfalls, hier tut er es. Und diese negative Wertigkeit gilt dann auch für die spätere Aussage in Vers 13, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Jesus sagt noch etwas dazu, warum man sich Freunde mit dem ungerechten Mammon machen soll. Damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das ist schnell überlesen. Da steht nicht, dass wenn es zu Ende geht, sondern wenn er zu Ende geht, der ungerechte Mammon. Jesus meint offensichtlich nicht das Lebensende, sondern eine Situation, in der das ungerechte Geld zu Ende geht. Soweit der Text mit seinen Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten. Ich habe daran geknabbert und kam einfach nicht weiter. Ich las einige Erklärungen und fragte bibelkundige Leute, die mir aber zuerst auch nicht weiterhelfen konnten. Das Rätsel blieb bestehen. Aber dann erhielt ich von einem bibelkundigen Hobbyhistoriker einen wichtigen Hinweis. Es ist ja bekannt, dass es im Judentum das Zinsverbot gibt. Und was machen die Menschen? Richten sie sich nach den frommen Vorschriften, die gegen wirtschaftliche Interessen gehen? Natürlich nicht. Und nutzen sie wirtschaftliche Vorteile nicht aus, nur weil es fromme Gesetze gibt? Natürlich nicht. Ich erfuhr Folgendes. Die übliche Handhabung unter formeller Beibehaltung des Zinsverbotes sah folgendermaßen aus. Jemand, der für einen Handel oder für eine Aussaat 80 Sack Weizen bekam, bestätigte in seinem Schuldschein, dass er in einem Vierteljahr später 100 Sack zurückgeben wird. Und dass das formell keine Zinsen waren, deswegen wurde das auf dem Schuldschein gleich mit 100 vermerkt. Und der Verwalter, der das Geschäft ja die ganze Zeit betrieben hatte, wusste natürlich um diese Aufschläge. All das war damals auch jedem Zuhörer bekannt, deswegen wird es nicht erwähnt. Schauen wir jetzt mit diesem Wissen noch einmal auf den Text. Die Ausgangslage bleibt gleich. Ich steige da ein, wo sich diese Information auswirkt. Der Verwalter fragt den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragt er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Was geschieht hier? Wir wissen jetzt, der Verwalter reduziert die Schuld nur auf die Höhe, die eigentlich nach der Gesetzeslage besteht. Wir bekommen einen ganz anderen Blickwinkel. Wo ist denn hier die vorwerfbare Handlung? Eigentlich richtet er sich das erste Mal nach den Gesetzen. Wir erleben eine völlige Umkehrung der bisherigen Leseweise. Und Sie erinnern sich noch, dass es doch merkwürdig ist, wenn er bei dem einen 20% und bei dem anderen 50% erlässt. Jetzt sehen wir, dass es offenbar einen unterschiedlichen Zins für das Massenprodukt Weizen im Vergleich zu dem Verarbeitungsprodukt Öl gibt. Da wäre das Grundprodukt ja Oliven. Für Weizen war der Aufschlag offenbar 20 Sack, beim Öl aber schon 50. Da erschließt sich für uns sogar eine wirtschaftliche Logik, die wir nachvollziehen können. Jetzt Vers 8. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Jetzt wird uns auch klar, warum der Geschäftsherr ihn offiziell loben muss. Denn der Verwalter hat sich, wahrscheinlich zum ersten Mal, an die Gesetze gehalten. Und Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Auch hier gibt es jetzt einen wesentlichen Unterschied zur ersten Leseweise. Jetzt wird uns klar, was hier der ungerechte Mammon ist. Nicht die ganze Forderung oder das Geld allgemein, sondern ausdrücklich nur der ungerechte Teil, die Zinsen, die entgegen den Gesetzen verlangt und kassiert wurden. Sie merken es wahrscheinlich, mich fasziniert dieses Gleichnis und seine verschiedenen Lesearten. Welcher Unterschied, wenn wir eine Information mehr haben? Aus meiner Sicht spricht einiges dafür, dass dies der historischen und damals den Leuten geläufige Handhabung entspricht. Denn mit dieser Information fügen sich viele unverständliche Teile des Gleichnisses wie ein Puzzle zusammen und passen plötzlich zueinander. Und wir halten am Ende von Jesus einen Appell, den wir jetzt gut nachvollziehen können. Denn eigentlich ist es ein Aufruf, den wirtschaftlich Schwächeren zu schonen und gemäß den Gesetzen zu handeln. Und wer sich an die Gesetze hält, damit kann man sich Freunde machen. Für mich löste sich so eine große Verständnisfrage, die ich zu diesem Gleichnis von Jesu hatte, und mir fiel, ehrlich gesagt, ein Stein vom Herzen. Ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie Fragen zu biblischen Texten haben, bleiben Sie hartnäckig, lassen Sie nicht locker. Es lohnt sich, dran zu bleiben und so im Laufe der Zeit die Aussagen besser zu verstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.